Deutschlandfunk, das war der Tag.
Es ist Halbzeit beim Teil-Lockdown. Seit 14 Tagen haben in Deutschland Restaurants, Bars und Cafés geschlossen und wir dürfen uns nur mit einer beschränkten Anzahl von Freunden und Bekannten treffen. Was haben diese Einschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus bislang gebracht? Um diese Frage geht es morgen Nachmittag, wenn sich die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidentinnen der Länder mit der Bundesregierung zusammenschalten. Ein Blick auf die Videokonferenz gleich zu Beginn dieser Sendung. Außerdem berichten wir unter anderem über das weltgrößte Handelsabkommen, das 15 Asien-Pazifik-Staaten heute geschlossen haben. Der Konflikt in Äthiopien weitet sich offenbar auf das Nachbarland Eritrea aus und der britische Thronfolger Prinz Charles hat im Bundestag gesprochen am heutigen Volkstrauertag. Und im Sportgespräch ab 23.30 Uhr geht es um Rechtsextremismus im Sport. Im Studio bis dahin ist Jonas Panning. Guten Abend. Vor knapp zwei Wochen begann in Deutschland der sogenannte Lockdown Light. Gastronomen dürfen seitdem nicht mehr öffnen, Beauty- und Wellness-Salons haben zu, in Hotels sind nur noch beruflich bedingte Aufenthalte erlaubt und in der Öffentlichkeit dürfen sich nur noch maximal 10 Menschen treffen. Kanzlerin Merkel sagte Anfang des Monats, diese Maßnahmen könnten ein Wellenbrecher sein, wenn man sie mit aller Konsequenz einen Monat lang durchhalte. Doch längst ist die Verlängerung des Lockdowns im Gespräch und auch von Verschärfungen der Maßnahmen ist hier und da die Rede. Theo Gers aus Berlin.
Der Tenor vor der ersten Bewertung des November-Lockdowns blieb über das Wochenende immer der gleiche. Eine Wende zum Besseren ist noch nicht erreicht, die Infektionszahlen sind immer noch viel zu hoch, so etwa der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans.
Die Zahlen, die wir im Moment empfangen und sehen, die zeigen uns eben auch, es ist nicht rum. Wir haben diese Welle nicht so gebrochen, wie wir uns das vorstellen. Und das müssen wir auch schonungslos analysieren die nächsten Tage.
In dieser Aussage steckt vor allem eine Botschaft, auf die alle Politiker die Nation über das Wochenende einstimmten. Beim Lockdown besteht null Aussicht auf Lockerungen, dafür aber sehr wohl die Aussicht auf Verschärfungen und Verlängerung. Nur entschieden wird das in der Runde im Kanzleramt an diesem Montag aller Voraussicht nach noch nicht. Mehrere Länder plädierten in den Vorbesprechungen dafür, damit noch bis zum 23. November zu warten, deutet auch Markus Söder an.
Eine endgültige Entscheidung kann man erst, würde ich mal sagen, Mitte, Ende, Anfang nächster Woche treffen. Diese Woche ist es einfach noch zu früh. Wir stellen fest, dass es sich stabilisiert, aber dass es eben noch nicht wirklich runtergeht.
Gegen Entscheidungen und erst recht gegen Lockerungen sprechen die nüchternen Fakten. Ziel des aktuellen Lockdowns ist es, die Neuinfektionen auf 50 pro 100.000 Einwohner wieder zu senken. Nach zwei Wochen Teil-Lockdown liegt dieser Wert aber bundesweit immer noch bei gut 140, ist also knapp dreimal so hoch. Weil aber die Gesundheitsämter nur bis zu einem Wert von 50 noch die Kontakte von Infizierten nachverfolgen und so Infektionsketten unterbrechen können, ist für Söder klar.
Die Mutter aller Zahlen ist die Inzidenzzahl und die Infektionszahl und das müssen diese 50 sein und da müssen wir wieder hin. Wenn wir die erreicht haben, dann können wir im Prinzip über Veränderungen reden, aber bis dahin müssen wir dann schon konsequent und geduldig und diszipliniert bleiben.
Wenn aber die Zahl 50 als Ziel gesetzt ist, dann kann eine Entspannung der Pandemielage nur auf der Zeitschiene gefunden werden. Das hieße Verlängerung über Ende November hinaus. Und Markus Söder geht noch einen Schritt weiter. Er will eine substanzielle Verringerung der Fallzahlen herbeiführen, die dann bis ins Frühjahr tragen soll.
Und eine solche Endlosschleife, zwei Wochen auf, zwei Wochen zu, zwei Wochen auf, das finde ich ist der falsche Weg. Wir brauchen jetzt ein solch senkendes Niveau, dass wir bis ins Frühjahr hinein stabil bleiben und dann eben mit einem entsprechenden Anschluss durch den Impfstoff dann in eine völlig neue Phase der Corona-Bekämpfung gehen können. Also müssen wir die Zeit genauso planen, bis dieser Impfstoff da ist. Und deswegen ist es sinnvoll, jetzt richtig zu senken, damit auch nicht das ganze Weihnachts-Silvesterfest dann wieder gleich nur unter dieser extremen Belastung steht.
Neben einer Verlängerung des Lockdowns zeichnen sich aber auch Verschärfungen bei den Kontaktbeschränkungen ab, sollten die Zahlen weiter hoch bleiben, so die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer.
Ich würde sagen, wenn wir einen nächsten Schritt machen sollten, dann wäre es am besten, die Kontaktbeschränkung weiter etwas zu verschärfen. Und ich glaube, wir brauchen das Vertrauen der Bürger auch in Zukunft. Und deshalb sollten wir besonnen mit den Fragen umgehen. Und dazu haben wir jetzt die Möglichkeit in der jetzt anstehenden Woche. Und da werden wir ganz klare Ergebnisse sehen.
Bislang dürfen sich bis zu 10 Personen aus zwei Haushalten treffen. Dies könnte weiter eingeschränkt werden auf einen Hausstand plus eine weitere Person. Ein weiteres Thema, die Schulen. Einerseits soll der Präsenzunterricht weitergehen, doch bei steigenden Fallzahlen gerät die bisherige Strategie, die Schulen offen zu halten, unter Druck. Markus Söder verweist auf Studien und auch er spürt die wachsende Unruhe.
Das müssen wir jetzt mal evaluieren. Mag sein, dass noch nicht so viel Fieber in der Schule ist, aber die Temperatur steigt. Wenn man sieht, wie Lehrerverbände sich da auch sehr skeptisch äußern, Elternverbände, braucht es jetzt noch mal ein sehr kluges Vorgehen, um den Unterricht zu gewährleisten und gleichzeitig Infektionsketten nicht zu verbreitern. Also das wird noch, glaube ich, eine der größten und sensibelsten Aufgaben der nächsten Zeit.
Markus Söder im Beitrag von Theo Gers vor der morgigen Videokonferenz von Bund und Ländern. Rein virtuell haben sich heute auch 15 Regierungschefs aus Asien und dem Pazifikraum getroffen und das weltweit größte Handelsabkommen vereinbart. Es umfasst mit rund 2,2 Milliarden Menschen rund ein Drittel der Weltbevölkerung und soll in den nächsten Jahren vor allem die Senkung von Zöllen zum Ziel haben. Lena Bodewein berichtet.
So kann es klingen, wenn etwas Weltbewegendes in Pandemiezeiten geschieht. Beim virtuellen Gipfeltreffen der südostasiatischen Staaten ASEAN hielten 15 Handelsminister reihum ein unterzeichnetes Dokument in die Kamera. Und am Ende war es geschafft. Der Gastgeber Vietnam setzte die letzte Unterschrift unter den Vertrag zur RCEP. Zum Abkommen über die regionale umfassende Wirtschaftspartnerschaft RCEP gehören nicht nur die 10 ASEAN-Staaten, sondern auch China, Südkorea, Japan, Neuseeland und Australien. Dessen Handelsminister Simon Birmingham nannte es ein unglaublich wichtiges Abkommen. Es drückt aus, dass diese Region, die seit Jahrzehnten die wirtschaftlich dynamischste Region der Welt ist, immer noch der Offenheit und dem Handel verpflichtet ist. Wir werden diesen Pakt als Plattform und Sprungbrett nutzen, um die Wirtschaft in der Zeit nach Covid-19 wieder in Schwung zu bringen. Die RCEP betrifft etwa 2,2 Milliarden Menschen und umfasst rund ein Drittel der Weltwirtschaftsleistung. Noch ist das Handelsvolumen der 15 Teilnehmerstaaten etwas geringer als das der EU. Aber Experten vermuten, dass sich das schnell ändern wird. Erklärt Zhang Jiangping vom chinesischen Handelsministerium. Die RCEP ist eine Freihandelszone mit einem gewaltigen Umfang und einem großen Markt. Wenn sie erst einmal eingerichtet ist, wird sie die weltgrößte Freihandelszone. Und weil zu den Mitgliedern sowohl Industriestaaten als auch Schwellenländer gehören, ist ihr Wachstumspotenzial und ihr Entwicklungsmoment enorm. Vor allem für China wird das Abkommen als Erfolg gewertet. Mitten im Handelskrieg mit den USA ist es Peking gelungen, seine Handelsbeziehungen auf der anderen Seite des Pazifiks deutlich zu verbessern. Ein Schritt auf einem Marsch, wie Zhang Jianping erläutert. Während der Einrichtung und des Ausbaus wird China weiter eng mit den Abkommensmitgliedern zusammenarbeiten. So können wir noch effizienter in die globale Liefer- und Wertschöpfungskette eingebettet werden, bessere Arbeitsabläufe schaffen und unsere verschiedenen Stärken am besten einbringen. So wird China zu einem höheren Entwicklungsgrad marschieren. Abgesehen davon könnte das Abkommen im angespannten Verhältnis von China und Australien helfen. Beide Länder liegen im Konflikt, seit Australien mit Blick auf China eine gründliche Untersuchung der Herkunft des Coronavirus forderte. Peking hat deswegen Importe aus Australien beschränkt. Der australische Handelsminister Simon Birmingham lobt die Bereitschaft von beiden Seiten, am jahrelangen Schöpfungsprozess der RCEP weiter mitzuarbeiten. Ja, es gibt momentan Schwierigkeiten und ich bin besorgt darüber, dass Chinas Strafaktionen den Handelsfluss gestört haben. Ich bitte alle Mitglieder der RCEP, dem Abkommen nicht nur den Buchstaben, sondern auch dem Geiste nachzufolgen. Bleibt zu hoffen, dass seine Bitte erhört wird.
Lena Bodewein berichtete. Der gewählte US-Präsident Biden will schon am ersten Tag seiner Amtszeit Fakten schaffen und verschiedene politische Entscheidungen seines Vorgängers Donald Trump rückgängig machen. Das hat Bidens Stabschef Ron Klein angekündigt. Währenddessen hat Amtsinhaber Trump mit verschiedenen Tweets heute wieder für Verwirrung gesorgt. Katrin Brandt aus Washington.
Donald Trump hat zum ersten Mal zugegeben, dass Joe Biden die Wahl gewonnen hat, mit einer Einschränkung allerdings. Er hat gewonnen, weil die Wahl manipuliert war, twitterte der Präsident am Morgen und schickte dann, weil ihm offenbar die Bedeutung des Satzes aufgegangen war, weitere Tweets hinterher. Wir werden gewinnen, schrieb er etwa, oder Biden habe allein in den Augen der Lügenpresse gewonnen. Er werde seine Niederlage nicht eingestehen, der Weg sei noch weit, so der Präsident. Trump wiederholte seine falschen Behauptungen, unter anderem, dass etwa keine Wahlbeobachter zugelassen gewesen seien. Gestern hatte Trump angekündigt, sein Anwalt Rudy Giuliani werde sich um den Rechtsstreit kümmern. Es gibt allerdings weiterhin keine Beweise für Wahlbetrug. Die ersten Klagen des Trump-Teams hatten vor Gericht keinen Erfolg. Am Samstag hatten Tausende von Trump-Anhängern in Washington für ihren Präsidenten demonstriert.
Katrin Brandt. Seit mehreren Tagen liefern sich die Zentralregierung in Äthiopien und die Regierung der Region Tigray heftige Kämpfe. Tigray liegt im Norden des Landes an der Grenze zu Eritrea. Beide Länder, Äthiopien und Eritrea, waren jahrzehntelang verfeindet. Seit 2 Jahren nach dem Abschluss eines Friedensabkommens nähern sie sich an. Doch in der vergangenen Nacht soll Eritrea aus Äthiopien heraus angegriffen worden sein. Antje Diekans mit den Einzelheiten.
Es gibt Berichte, dass Raketen auf den Flughafen der Hauptstadt Asmara abgefeuert wurden. Eine der Regierung nahestehende Nachrichtenagentur in Eritrea schreibt, dass der Angriff sein Ziel verfehlte. Die Raketen seien in der Umgebung Asmaras eingeschlagen. Anderen Angaben zufolge wurde der Flughafen getroffen. Zuvor hatte die sogenannte Volksbefreiungsfront TPLF aus Äthiopiens Grenzregion Tigray damit gedroht, das Nachbarland anzugreifen. Sie sagt, Soldaten aus Eritrea unterstützten die Armee der äthiopischen Zentralregierung. Ministerpräsident Abiy Ahmed hatte vor gut 10 Tagen Truppen in die Tigray-Region geschickt, nachdem zuvor politische Auseinandersetzungen mit der TPLF eskaliert waren. Was als schnelle militärische Operation gedacht war, scheint sich nun zu einem Konflikt zu entwickeln, der sich auf die gesamte Region ausweitet. Etwa 20.000 Äthiopier sind in das Nachbarland Sudan geflohen. Die Geflüchteten berichten von vielen Toten in der Zivilbevölkerung. Der Menschenrechtsorganisation Amnesty International zufolge wurden allein in einem Dorf etwa 100 Menschen grausam getötet. Augenzeugen machten dafür Verbündete der TPLF verantwortlich. Die Vereinten Nationen fordern Aufklärung darüber, ob es sich um Kriegsverbrechen handelt. Die Volksgruppe der Tigray hatte über Jahrzehnte die Politik in Äthiopien bestimmt und alle wichtigen Positionen in Militär und Regierung besetzt. Als Abiy Ahmed 2018 das Amt des Ministerpräsidenten übernahm, löste er alte Seilschaften auf und entmachtete die TPLF zunehmend. Der politische Konflikt spitzte sich zu, als die sogenannte Volksbefreiungsfront im September in Tigray Wahlen abhielt, obwohl die Abstimmung landesweit wegen der Corona-Pandemie verschoben werden sollte. Die TPLF wirft Abiy Ahmed seitdem vor, sich unrechtmäßig im Amt zu halten. Die Zentralregierung wiederum hat die regionale Regierung für abgesetzt erklärt und eigene Vertreter ernannt. Abiy Ahmed hatte vergangenes Jahr den Friedensnobelpreis bekommen, weil es ihm gelungen war, einen Friedensvertrag mit dem lange verfeindeten Nachbarland Eritrea zu schließen. Beide Länder hatten sich zuletzt vor rund 20 Jahren in einem blutigen Krieg gegenübergestanden. Dabei ging es unter anderem um die Grenzziehung in der Tigray-Region. Das Militär in Äthiopien wurde damals maßgeblich von Angehörigen der Tigray geführt. Im jetzigen Konflikt steht Eritrea darum an der Seite von Abiy Ahmed.
Informationen von Antje Diekans. In der belarussischen Hauptstadt Minsk ist es auch heute wieder zu heftigen Ausschreitungen gekommen. Seit der Präsidentenwahl am 9. August gehen dort vor allem sonntags Menschen auf die Straße, um gegen Machthaber Lukaschenko zu demonstrieren. Die Polizei setzte auch heute Tränengas und Blendgranaten ein. Von mehr als 900 Festnahmen im ganzen Land ist die Rede. Christine Auerbach.
Mit Schlagstöcken, Tränengas, Blendgranaten und Gummigeschossen gingen die Sicherheitskräfte gegen die friedlichen Demonstranten in Belarus vor. Videos, die über den Messenger-Dienst Telegram verschickt wurden, zeigen Sicherheitskräfte in schwarzer Robocop-Montur mit Protektoren und Helmen, die auf friedliche Demonstranten einprügeln. Ein anderes Video zeigt Frauen, wie sie versuchen, die Festnahme eines Mannes zu verhindern, indem sie sich zwischen ihn und die Uniformierten stellen und sie anschreien. Und Auch vermummte Sicherheitskräfte in Zivil sieht man auf den Videos, die hinter Demonstranten herlaufen, sie zusammenschlagen oder zu Transportern bringen. Die Demonstranten skandierten immer wieder:
Lukaschenko macht das ab! Lukaschenko macht das ab!
Lukaschenko, du musst in den Transporter.
Lukaschenko macht das ab!
Durch das harte Vorgehen der Sicherheitskräfte spalteten sie die Proteste in mehrere kleine Gruppen auf. Wie viele Demonstranten auf den Straßen in Minsk und anderen Städten waren, ist deshalb kaum zu ermitteln. Schon vor der Kundgebung waren Metrostationen in Minsk gesperrt worden, damit die Demonstranten nicht in die Innenstadt fahren konnten. Auch das mobile Internet und zeitweise sogar das Internet zu Hause waren gesperrt, um Verabredungen zu erschweren. Anna Krasolina, die Pressesprecherin von Oppositionsführerin Svetlana Tichanowskaja, nannte die Angreifer der Demonstranten Banditen und Terroristen. Da es sich um Terroristen handelt, müssen wir Beweise sammeln, die dann überprüft werden. Danach werden wir öffentlich sagen, welche Verbrechen wir sie beschuldigen, beginnend beim Chef dieser kriminellen Gruppe, Alexander Lukaschenko. Lukaschenko dagegen hält unbeirrt an seiner Macht fest, auch wenn die Proteste gegen seine Wiederwahl nun schon bald 100 Tage andauern. Aus seiner Sicht braucht ihn das Volk. Ich könnte nach Russland gehen. Ich könnte dort leben und arbeiten. Ich bin Gott sei Dank immer noch ein gesunder Mann. Ich habe Kinder, Enkelkinder. Ich könnte gehen, klar. Aber die Frage stellt sich gar nicht. Denn was wird hier mit den Leuten passieren? Sie werden zerrissen werden in lauter Teile. Worte, die aus Sicht der Demonstranten an Zynismus wohl kaum zu überbieten sind. Das erneute harte und frühe Durchgreifen der Sicherheitskräfte zeigt aber, dass das Regime die Lage unbedingt unter Kontrolle bringen will. Denn die Proteste gerade an diesem Sonntag waren höchst aufgeladen. Sie fanden im Gedenken an Roman Bondarenko statt, ein 31-Jähriger, der vergangene Woche bei einer Auseinandersetzung mit Sicherheitskräften getötet worden war. Am Platz der Auseinandersetzung, ein Innenhof in Minsk, hatten sich viele der Demonstranten versammelt. Sie riefen »Einer für alle« und »Alle für einen« sowie »Wir stehen«. Innerhalb kürzester Zeit wurden sie von einem Ring aus Sicherheitskräften mit Schutzschilden eingekesselt. Es soll viele Festnahmen gegeben haben.
Christine Auerbach berichtete. Den Rücktritt des Präsidenten forderten zuletzt auch viele Menschen in Peru. Der war erst am Dienstag vom Parlament eingesetzt worden. Sein gewählter Vorgänger wurde abgesetzt. Dabei ist er bei vielen Peruanern beliebt. Demonstranten halten seine Absetzung für einen Staatsstreich des Parlaments. Ivo Maruschik.
In Peru gibt Übergangspräsident Manuel Merino dem Druck nach und tritt zurück. Auf den Straßen der Hauptstadt Lima wurde diese Ankündigung mit spontanem Jubel begrüßt. Merino war erst vor 5 Tagen zum Präsidenten ernannt worden. Als Parlamentspräsident rückte er automatisch in dieses Amt nach, nachdem das Parlament Präsident Vizcarra abgesetzt hatte. Daraufhin kam es in Lima und in anderen Städten Perus zu wütenden Protesten. Tausende Peruaner demonstrierten gegen die Absetzung Vizcarras. Dieser genießt bei der Bevölkerung hohes Ansehen, weil er sich den Kampf gegen Korruption und Parteienfilz auf die Fahnen geschrieben hatte. In der Nacht auf Samstag wurden bei diesen Protesten 2 junge Männer getötet. Sie starben an Schüssen, die offenbar von Polizisten abgefeuert wurden. Mehr als 100 Menschen wurden verletzt. Daraufhin traten fast alle Minister zurück und auch die Chefs der Parlamentsfraktionen entzogen Merino das Vertrauen und forderten ihn zum Rücktritt auf. Nur Minuten später kündigte Merino an, sein Amt niederzulegen.
Ivo Maruschik. Am heutigen Volkstrauertag wird der Kriegs- und Gewaltopfer gedacht. Die Pandemie hatte heute auch Auswirkungen auf die zentrale Gedenkstunde im Bundestag. Nur wenige Gäste waren geladen, saßen in großen Abständen und hörten unter anderem Bundespräsident Steinmeier und seinem Gast zu. 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges betonte der britische Thronfolger Prinz Charles die tiefe Partnerschaft zwischen Großbritannien und Deutschland. Alisa Schmitz hat zugehört.
Zum ersten Mal war ein Mitglied des britischen Königshauses zu Gast bei der zentralen Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag in Deutschland. Und Prinz Charles sprach den ersten Teil seiner Gedenkrede sogar auf Deutsch.
Es erfüllt meine Frau und mich mit großem Stolz, in diesem denkwürdigen Jahr, in dem wir 75 Jahre Frieden und Freundschaft feiern dürfen, wieder einmal nach Deutschland zu kommen und die starken Bande zwischen unseren beiden Ländern zu erneuern.
Genau um diese starken Bande soll es in diesem Jahr gehen. Am Volkstrauertag, der jedes Jahr 2 Wochen vor dem ersten Advent begangen wird, soll vor allem der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht werden. Aber auch die Errungenschaften und der lange Frieden in Europa sollen in den Blick genommen werden. In diesem Jahr stehen die deutsch-britischen Beziehungen im Vordergrund. Seit dem Römischen Reich stehen die beiden Länder in enger Verbindung und auch 2 Weltkriege hätten an dieser tiefen Freundschaft nichts ändern können, so der Prince of Wales in seiner Rede. Nach 75 Jahren seien beide Länder wieder zu ihrer natürlichen Verbundenheit zurückgekehrt, so Prince Charles.
And so over these past 75 years, our two countries have been restored to our natural position of allies and friends.
Deshalb sollten beide Länder auch gemeinsam den neuen und offensichtlichen Herausforderungen trotzen. Krisen wie der Klimawandel und die Corona-Pandemie zeigen auf, wie eng die Zukunft aller Länder miteinander verflochten ist, so der Prince of Wales. Er sprach dabei auch über den Brexit, der die Beziehung zwischen Deutschland und dem Vereinigten Königreich auf die Probe stelle. Er zeigte sich zuversichtlich, dass auch das die enge Verbindung beider Länder überstehen wird.
Wir werden immer Freunde, Partner und Verbündete sein. Lassen Sie uns diese Bande zu Beginn dieses neuen Kapitels in unserer langen Geschichte für die bevorstehenden Jahre festigen.
Bundespräsident Steinmeier hielt zum Abschluss der Zeremonie das traditionelle Totengedenken. In diesem Jahr ergänzte er den Text um eine aktuelle Passage.
Wir gedenken heute auch derer, die bei uns durch Hass und Gewalt Opfer geworden sind. Wir gedenken der Opfer von Terrorismus und Extremismus, Antisemitismus und Rassismus in unserem Land.
Neben der Rede von Prinz Charles kamen auch der Präsident des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge und junge aktive Menschen des Volksbundes zu Wort. Auch sie sprachen davon, wie wichtig Solidarität und Gemeinschaft in der heutigen Zeit seien.
Alisa Schmitz über die Gedenkstunde zum Volkstrauertag in Berlin. Und zum Abschluss dieser Sendung noch einige Kommentare aus den Tageszeitungen von morgen, zusammengestellt von Dietmar Reiche, gesprochen von Jan Kämmerer.
Bundeskanzlerin Merkel erörtert morgen mit den Ministerpräsidenten die Corona-Auflagen. Dabei soll eine Zwischenbilanz gezogen werden. Die Neue Osnabrücker Zeitung rechnet nicht mit einer Lockerung der Maßnahmen. Die Lage ist weiterhin zu angespannt und die Corona-Zahlen sind immer noch zu hoch. Erfreulich allerdings ist, dass die enorme Steigerung abgebremst ist. Nun muss es aber darum gehen, die Kurve nach unten zu drücken. Die Frankfurter Rundschau führt aus: Es wird ein Winter der Einschränkungen. Die Politik muss diese Einschränkungen umsetzbar und erträglich gestalten. Mit erweiterten Testkapazitäten, finanziellen Nothilfen, modernisierten Unterrichtskonzepten. Hier muss die Konferenz liefern. Zaubern muss sie nicht. Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat Schulunterricht in geschlossenen Gaststätten und Hotels vorgeschlagen, um die Abstandsregeln besser einhalten zu können. Für das Handelsblatt taugt der Vorschlag eher zum Aprilscherz. Wie soll dort Unterricht zu vergleichbaren Bedingungen stattfinden? Ohne WLAN, Smartboard, Kreidetafel, in großen oder kleinen Räumen, in Schulnähe gelegen oder nicht, im Wechsel mit Fachunterricht, der dann doch in den Schulen stattfinden müsste. Zu den Bedingungen des jeweiligen Wirtes, mit dem man erstmal über die Übernahme der Heizkosten verhandelt. Klingt toll, allerdings nur, wenn man Spaß an Anarchie hat. Der Wiesbadener Kurier thematisiert die jüngsten Proteste gegen die Corona-Schutzmaßnahmen. Die Infiltration und Vereinnahmung der sogenannten Querdenken-Demonstrationen durch Rechtsextremisten, Reichsbürger und Verschwörungstheoretiker birgt gesellschaftlichen Sprengstoff. In der Tat geht es vielen Demonstranten längst nicht mehr um die Bewältigung der Pandemie, sondern viel grundsätzlicher um die Beseitigung der demokratischen Gesellschaft. Der Protest sollte nicht als Spinnerei von Esoterikern lächerlich gemacht, sondern politisch ernst genommen werden. Mehrere Staaten im Asien-Pazifik-Raum haben sich auf die Schaffung der weltgrößten Freihandelszone verständigt. Dazu schreibt die Süddeutsche Zeitung: China ist nun, gemeinsam mit Japan, Südkorea, Australien, Neuseeland und den ASEAN-Staaten, Mitglied des größten Freihandelsblocks der Erde. Eine taktische Meisterleistung Pekings und ein Affront für den Rest der Welt. 8 zähe Jahre war verhandelt worden. 8 Jahre lang bremsten vor allem die chinesischen Unterhändler. Handel ja, aber mit so wenig Zugeständnissen wie möglich. Protektionismus zu Hause und offene Märkte überall sonst. So funktioniert die Globalisierung chinesischer Prägung. Auf einmal aber vollzieht Peking eine hastige Kehrtwende, macht Zugeständnisse. Der neue Pragmatismus ist vor allem dem Machtwechsel in Washington geschuldet.
Soweit ein Auszug aus den Zeitungskommentaren von morgen. Mehr Politik und Zeitgeschehen dann morgen früh wieder ab 5.05 Uhr. Dirk Müller spricht unter anderem mit dem Fraktionschef der Linken im Bundestag, Dietmar Bartsch, über die aktuellen Maßnahmen gegen das Coronavirus. Vorher bringt sie der Kollege Daniel Heinrich durch die Deutschlandfunk-Radionacht. Mein Name ist Jonas Panning. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht und dann einen guten Start in die neue Woche.